Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'ah. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen ERIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 21. Oktober 2022, gleich dem 29. März 1401, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister in Armenien eingetroffen. Iran warnt vor Missbrauch der UN-Resolution 2231. Irans Vizebotschafterin bei UNO wirft dem Westen Unehrlichkeit bei der Unterstützung von iranischen Frauen vor. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister in Armenien eingetroffen. Außenminister der Islamischen Republik Iran ist heute zu Gesprächen mit den armenischen Verantwortungsträgern in der Hauptstadt Erivan eingetroffen. Hossein Amir Abdullahian, Irans Außenminister, traf am Donnerstag an der Spitze einer hochrangigen politischen Delegation am Flughafen Erivan ein und wurde dort vom stellvertretenden armenischen Außenminister Manatsakan Safrian begrüßt. Im Laufe seines Erivan-Besuchs wird Amir Abdullahian unter anderem mit Ararat Mirzoyan, dem Außenminister Armeniens, und einigen anderen Verantwortlichen des Landes über die Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zusammentreffen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran wird auch an der Eröffnungszeremonie des ersten Generalkonsulats der Islamischen Republik Iran in der Stadt Rabhan teilnehmen. Am 9. Oktober bestätigte Amir Abdullahian die Einrichtung des iranischen Konsulats am Grenznullpunkt der beiden Länder und erklärte, angesichts der wirtschaftlichen Fragen, des Ausbaus der Zusammenarbeit mit Armenien sowie der Stärkung der Nord-Süd-Transitroute, die eine der Prioritäten der aktuellen Regierung im Iran ist, wurde beschlossen, in der Hauptstadt der armenischen Provinz Sionik das Konsulat der Islamischen Republik Iran zu eröffnen. Iran warnt vor Missbrauch der UN-Resolution 2231. Der Botschafter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, Amir Said Irevani, hat in einem Schreiben an den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vom Missbrauch der Resolution 2231 des Weltsicherheitsrats in Zusammenhang mit der angeblichen Lieferung von Drohnen an Russland gewarnt. In diesem an den UNO-Generalsekretär verschickten Schreiben betont der iranische UNO-Botschafter, der Vorschlag der Ukraine, UN-Experten dorthin zu schicken, um die Teile der abgestürzten Drohnen in der Ukraine zu inspizieren und diese dann mit der Umsetzung der Sicherheitsratsresolution 2231 zum Atomabkommen mit Iran zu verknüpfen, entbehrt jeder Rechtsgrundlage im Rahmen der oben genannten Resolution. Erevani drückte in diesem Schreiben sein Bedauern darüber aus, dass die Ukraine die Neutralitätsposition Irans im aktuellen Krieg in diesem Land ignoriere und weiterhin falsche Behauptungen und Positionen auf der Grundlage unbewiesener Informationen aufstelle. Der Botschafter der Islamischen Republik Iran bei der UNO wirft des Weiteren der Ukraine vor, die genannte UNO-Resolution für politische Ziele missbrauchen zu wollen. Erevani schilderte darin dann die Gründe für die Irrelevanz des Einsatzes konventioneller Waffen im Ukraine-Krieg mit Anhang B der Sicherheitsratsresolution 2231 und sagte dazu weiter, die in Absatz 6 des Anhangs B der Sicherheitsratsresolution 2231 genannten Beschränkungen endeten im Oktober 2020. Und seitdem ist keine der Maßnahmen Irans zur Lieferung, zum Verkauf oder zur Weitergabe von Waffen oder verwandtem Material an andere Länder Gegenstand der Resolution 2231. Der iranische UNO-Botschafter bezeichnete ferner die Behauptung der Ukraine in Bezug auf Absatz 4 des Anhangs B der Resolution 2231 als eine falsche und willkürliche Interpretation der Resolution und des Geistes dieses Absatzes. Erevani betonte, dass Absatz 4 von Anhang B der Resolution 2231 eindeutig auf die Beschränkungen von Gegenständen, Materialien, Ausrüstung, Gütern und Technologien im Zusammenhang mit der Entwicklung von nuklearbewaffneten Raketensystemen verweist. Der Spitzendiplomat der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen fuhr fort, in dieser Hinsicht war Iran nie ein Lieferant, noch beabsichtigte er, Gegenstände, Materialien, Ausrüstung, Waren und Technologien zu liefern, die bei der Entwicklung von Atomwaffen helfen. Dies gilt vor allem für die Länder, die selbst über Atomwaffen verfügten. Und diese Ausrüstungsgegenstände, Güter und Technologien im Grunde überhaupt nicht benötigen. Abschließend forderte Erevani den UN-Generalsekretär auf, jeden Missbrauch der Resolution 2231 im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zu verhindern. Der Botschafter der Islamischen Republik Iran hat auch gefordert, dieses Schreiben registriert und als Dokument des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen veröffentlicht wird. Irans Vizebotschafterin bei UNO wirft dem Westen Unehrlichkeit bei der Unterstützung von iranischen Frauen vor. Laut der Vizebotschafterin der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen sei die angebliche Unterstützung westlicher Länder für iranische Frauen nicht ehrlich und nicht in gutem Glauben. Zahra Irshadi, die stellvertretende Botschafterin der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen in New York, sagte am Donnerstag in der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Thema Frauen, Frieden und Sicherheit, die unmenschlichen und einseitigen Strafmaßnahmen der USA haben unerwünschte und katastrophale Folgen für die Rechte iranischer Frauen und die grausamen und unmenschlichen Sanktionen haben die Grundrechte der Frauen verletzt. Sie fügte hinzu, iranische Frauen sind intelligent, gebildet, engagiert, patriotisch und sich ihrer Rechte bewusst. Deshalb weisen wir westliche Regierungen darauf hin, dass sie keinen Vormund brauchen und nicht in ihrem Namen sprechen sollten. Die Islamische Republik Iran habe der Förderung der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Stellung der Frau als Grundpfeiler ihrer Politikgestaltung, Gesetzgebung und nationalen Planung stets Aufmerksamkeit geschenkt, unterstrich Irshadi. Die Vizebotschafterin der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen wies ferner darauf hin, dass derzeit 73% der Fachärzte und 49% der Allgemeinärzte in Iran Frauen sind und betonte, die Islamische Republik Iran hat einen Raum geschaffen, in dem iranische Frauen stolz die religiösen und patriotischen Überzeugungen ihrer Nation auf internationaler Ebene in allen Bereichen, einschließlich Wissenschaft, Sport und Kunst, vertreten können. Irshadi reagierte dann auf die voreingenommenen Positionen und unbegründeten Behauptungen einiger westlicher Länder, wonach sie iranische Frauen unterstützten, und sagte, die Islamische Republik Iran bekennt sich uneingeschränkt zur Achtung, Unterstützung und Förderung der Menschenrechte aller Menschen, einschließlich Frauen und Mädchen. EU stimmt neuen Iran-Sanktionen zu. Die Europäische Union hat Sanktionen gegen Iran wegen der mutmaßlichen Lieferung von Kamikaze-Drohnen an Russland beschlossen. Die Mitgliedstaaten einigten sich nach Angaben der tschechischen Ratspräsidentschaft am Donnerstag vor Beginn des Gipfels. Einfrieren der Vermögenswerte von 3 Personen und einer Einrichtung, die angeblich für die Lieferung von Drohnen verantwortlich sein sollen, und Ausweitung der Sanktionen auf 4 weitere iranische Einrichtungen, die auf der vorherigen Sanktionsliste standen. der Botschafter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen in New York, Amir Said Irevani, wies unbegründete Behauptungen über die Lieferung von Drohnen durch Iran zum Einsatz im Krieg in der Ukraine zurück. Dabei handele es sich laut EU-Medien um den Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Hossein Boreri, den für Militärtechnologie verantwortlichen General Seyed Hojatullah Qureshi und den iranischen Luftwaffenchef Brigadegeneral Said Arojani. Die Regierung in Teheran bestreitet, Russland mit den Einwegdrohnen beliefert zu haben. Auch der Kreml bestreitet den Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine. Die Sanktionen sind am Donnerstagnachmittag in Kraft getreten. Britische Premierministerin zurückgetreten. Die britische Premierministerin und Chefin der konservativen Tories Liz Truss hat aufgrund der schlechten Wirtschaftsleistung und des Drucks ihrer Parteimitglieder offiziell ihren Rücktritt angekündigt. Truss ist nur 6 Wochen nach ihrem Amtsantritt zurückgetreten. Viele im Land sind empört über ihre Wirtschaftspläne. Sie werde noch bis zur Ernennung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin im Amt bleiben, so Truss in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz. Sie habe bereits mit König Charles III. Darüber gesprochen. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger solle zügig bestimmt werden, hieß es bei den Tories. Der Oppositionsführer und Chef der Labour-Partei Starmer sprach sich im Sender Sky News für eine vorgezogene Parlamentswahl aus. Seine Partei stehe bereit, eine Regierung zu formen. Truss war in letzter unter den Druck geraten, nachdem 2 ihrer Kabinettsmitglieder ausgeschieden waren. Der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng musste vergangene Woche nach weniger als 6 Wochen im Amt seinen Stuhl räumen. Premierministerin Liz Truss entließ ihn nach einem Krisentreffen, wie Kwarteng selbst bestätigte. Kurz darauf ist auch die britische Innenministerin Suella Braverman zurückgetreten. Truss erklärte, ich entschuldige mich noch einmal für die wirtschaftlichen Fehler, die aufgetreten sind, aber ich entschuldige mich nicht für die Fehler anderer. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um mit den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen fertig zu werden. Das Institut YouGov veröffentlichte in diesem Zusammenhang am Dienstag auch die Ergebnisse einer Umfrage, aus der hervorgeht, dass die Mehrheit der Mitglieder der konservativen Partei den Rücktritt Truss als die britischen Premierministerin und Chefin der konservativen Partei wünscht. 5 Millionen syrische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückgekehrt. Seit 2018 seien laut dem syrischen Minister für Innere Verwaltung und Umwelt, Hossein Makhlouf, rund 5 Millionen Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückgekehrt. Makhlouf sagte in einer Rede auf dem gemeinsamen syrisch-russischen Treffen zur Verfolgung der Internationalen Konferenz für Rückkehr syrischer Flüchtlinge in Damaskus, mehr als 5 Millionen syrische Flüchtlinge und Vertriebene sind seit 2018 in ihre Städte und Häuser zurückgekehrt. Der syrische Minister für Innere Verwaltung und Umwelt erklärte, dass die Regierung dieses Landes kontinuierlich daran arbeite, die Lebensbedingungen zu verbessern und Flüchtlinge zur Rückkehr in ihr Land zu ermutigen. Makhlouf warf dabei den westlichen Ländern vor, die Rückkehr syrischer Flüchtlinge zu verhindern, um die Flüchtlingsfrage im Sinne ihrer politischen Ambitionen zu nutzen. Die Bemühungen der syrischen Regierung würden fortgesetzt, insbesondere im Bereich des Wiederaufbaus und der Bereitstellung von Dienstleistungen und der Steigerung der Produktion, um die Lebensbedingungen der Syrer zu verbessern, betonte der syrische Minister. Der syrische Minister für Innere Verwaltung und Umwelt wies dann auf die Fortsetzung des Diebstahls von syrischem Öl und Getreide durch die US-Invasoren hin und sagte, US-Amerikaner unterstützen auf eine organisierte Art und Weise Terroristen und ignorieren dabei die internationalen Gesetze. Busaina Shabar, Medienberaterin des syrischen Präsidenten, erklärte kürzlich, der Zweck der amerikanischen Präsenz in Syrien besteht darin, den Terrorismus zu unterstützen und die Ressourcen der Menschen dieses Landes zu stehlen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 16 Grad, Mashhad 17 Grad, Isfahan 17 Grad, Shiraz 17 Grad und Bandar Abbas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Mit den fortwährenden Angriffen Kiews auf die Referendumsgebiete, die Russland jetzt als russisches Staatsgebiet ansieht, geht der Krieg zwischen beiden Ländern jetzt in die nächsthöhere Eskalationsstufe. Während das wochenlange Vorrücken der Kiewer Truppen gestoppt werden konnte, kraft Moskau jetzt kriegswichtige Anlagen auch um die Hauptstadt Kiew und in der Westukraine an. Christoph Hössl, Bundesvorsitzender der Partei Die Neue Mitte, sieht im Past Today-Interview Washingtons NATO-Strategie als hochschädlich für Europa und tödlich für Deutschland. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pasttoday.com/de anhören.
Herr Hössl, die Ukrainer bitten nun Israel um militärische Hilfe und die umgehende Lieferung von Luftabwehrsystemen. Ein entsprechendes Ersuchen werde an die israelische Regierung geschickt, sagte der ukrainische Außenminister auf eine Pressekonferenz. Also,
ja,
es scheint offenbar, dass dieser Krieg auch weitere Staaten mit einbezieht.
Ja, die Ukraine versucht das natürlich. Die übt auch gewaltigen Druck aus. Zelensky ist Jude. Wie soll man sagen, sein früherer Dienstherr vom Fernsehsender, wo er seine wunderschöne Säge, den Diener des Volkes, hatte, hat einen israelischen Pass. Also das sind die Verwandte von Zelensky, leben in Israel. Das ist der Versuch, Israel da reinzuziehen. Israel ist kein bisschen, wie soll man sagen, glücklich über dieses Ersuchen, hat dem bisher auch nicht entsprochen, also nicht geliefert, nicht zugesagt. Und tatsächlich mehren sich in Israel auch, ich will mal sagen, von den größeren Medien so Äußerungen, die darauf hindeuten, dass man also Kiew sehr distanziert gegenübersteht. Das ist keine Herzensaffäre, was da kommt aus Israel gegenüber der Ukraine. Dass Zelensky das probieren muss, auch weil er dazu Befehl bekommt, schätzungsweise, falls er es selber vergessen sollte, das ist ja keine Frage. Das finde ich vollkommen natürlich, das zu probieren. Aber ich finde es ebenso natürlich, wenn man es dann auch ablehnt, weil das ja diesen Krieg zulasten der Menschheit da nur verschlimmert und verlängert und nichts besser macht. Russland wird deswegen nicht aufhören. Der ganze Kriegsverlauf deutet für Russland darauf hin, dass es nicht gesund ist für Russland, wenn die Ukraine als Staat weiter besteht. Auch das ist ja eine klare Ansage aus Moskau gewesen. Wenn ihr so weitermacht, verliert ihr eure Nationalität. Ja, das ist eine klare offizielle Ansage gewesen. Und da ging es ja damals nur um das Morden im Donbass und dass das aufhören soll und so weiter und so weiter. Und dass man eben die Nazis weghaben will, denn man muss das ja so verstehen, es herrscht ja in der Ukraine Rassismus. Die russische Sprache ist verboten, der russisch-orthodoxe Glaube ist verboten. Man darf nicht, auch nicht mal sich untereinander russisch unterhalten, nicht nur, dass es von Amts wegen verboten ist. Der ganze Gebrauch ist verboten. In der Schule hat sehr nett ein ehemaliger Schullehrer aus der Westukraine, Podoljaka, der jetzt auch gute Interviews macht und auf die Krim geflüchtet ist, hat eben berichtet, dass pro Jahr in die ukrainische Sprache 100 neue Wörter eingeführt worden werden, die sich vom Russischen eklatant unterscheiden. So erzieht man über die Jahre hin sozusagen die ukrainische Sprache langsam vom Russischen weg. Das sind alles langfristige Dinge, die mich eher an Adolf Hitler und seinen Umgang mit Polen erinnern, als an sonst irgendwas. Das ist wirklich ein Umerziehen des Volkes vom Nachbarn weg. Sowas konzipiert man in Washington. Und da haben die sehr viel Ahnung davon. Die haben ja auch in einen politischen, kolonialen Kindergarten verwandelt. Das ist schon krass in den letzten 70 Jahren. Wir sind nicht mehr in der Lage, unsere eigenen Interessen wahrzunehmen.
Herr Hössl, seit dem 10. Oktober wurden 30% der ukrainischen Elektrizitätswerke zerstört, was zu einem Stromausfall im ganzen Land geführt hat, sagte der ukrainische Präsident Zelensky. Also Energieknappheit nicht nur in Europa, sondern auch nun auch in der Ukraine.
Ja.
Was ist die Konsequenz?
Jetzt fragen Sie nach den Konsequenzen, aber ich würde gerne mal beleuchten, wie sowas geht. Ja? Denn in Resteuropa, außer der Ukraine, das waren schließlich die Sanktionsregelungen, die man hier beschlossen hat. Und gerade hat man jetzt vor 2 Wochen ungefähr im Europaparlament mit großer, absoluter Mehrheit entschieden, jetzt zitiere ich wörtlich, Nord Stream aufzugeben. Nord Stream, nicht 1, 2, sondern das ganze Nord Stream. Also nichts mehr mit Reparatur und auch nichts mit die verbliebene, heilgebliebene Leitung Nord Stream 2 Bertha B, ja, anzuzapfen, sondern gleich ganz aufgeben. Das haben wir gemacht. Diese Energiekrise haben unsere Regierungen gemacht. Das ist die Hochverratspolitik, die natürlich kriminell ist und die dazu führen muss, dass, wenn wir wieder einen Rechtsstaat haben, diese Bande im Knast landet für den Rest ihres Lebens. Und natürlich werden die Schäden dann vom Konto gepfändet. Die haben dann also einige Milliarden Schulden auf dem Konto. Das wird noch lange vorhalten, denke ich. Das sind die Regelungen hier. In der Ukraine ist das eine Kriegsfolge, weil sie eben nicht aufhören, Zivilgebiete zu beschießen, ständig, ja. Nun bin ich gerade wieder auf dem Weg in den Donbass. Da werde ich mir das nochmal genauer angucken, wie das aussieht, nicht nur in Donetsk. Aber das war alles sehr beeindruckend, was ich da gesehen und gehört habe. Und natürlich wehrt sich Russland dagegen, die, ich sage jetzt mal altrussisch, ja, weil das andere ist das neurussische Gebiet für mich. Also im altrussischen Grenzgebiet Belgrad, das ist so im, wie soll man sagen, im mittleren Osten der ukrainischen Grenze zu Russland. Da, Mittel in Bezug auf Nord und Süd, nicht wahr? Und da ist eben auch ein Elektrizitätswerk regelrecht bombardiert worden. Natürlich mit amerikanischer Feuerleitung, also ein Volltreffer beim ersten Schuss, ne? Während die Treffergenauigkeit bei den russischen Freunden nicht so wahnsinnig toll ist. In vielen Fällen, da habe ich auch schon gesehen, dass sie mal versucht haben, 2 ukrainische Panzer abzuschießen und haben dafür mächtig viel, wie soll man sagen, Gelände umgegraben mit ungefähr 30 Treffern, bis sie die armen beiden Panzer ausgeschaltet hatten. Also das ist auch so etwas, was da passiert. Und da schießt dann Russland tatsächlich auch zurück.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Reisejournal Mit uns durch Iran. Unsere Reise durch die Provinz Al-Burz führt uns heute in die Städte Talleyrand und Nazarabad, da man dort auf den historischen Usbekenhügel stößt. Eshtehad, Sovoj-Bolag und Vardis sind weitere Städte in Al-Burz, die wir aber leider nicht näher besichtigen können, da uns die Zeit dazu fehlt. Der Großraum Talleyrand mit der gleichnamigen Stadt als Zentrum zählt in der Landesaufteilung zur Provinz Al-Burz. Die Region besteht aus Unter-Talleyrand, Mittel-Talleyrand und Ober-Talleyrand, Dutzende Dörfer zählen zu diesen Regionen. Großraum Tal-Iran ist Lebensort von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten. Neben wertvollen natürlichen Sehenswürdigkeiten bietet Tal-Iran auch zahlreiche Wallfahrtsorte und historische Denkmäler auf. Die Stadt Tal-Iran befindet sich in einem kühlen Teil der Region inmitten der mittleren Alborz-Gebirgskette. Dementsprechend variiert die Einwohnerzahl nach der Jahreszeit. Im Sommer steigt die Einwohnerzahl auf das Mehrfache. Permanente Bürger zählen rund 7000 Mann. Ayatollah Talleyrani, ein Kämpfer der Islamischen Revolution und der erste Freitagsimam in Teheran, stammt aus dieser Region. Für Abdelmadjid Talleyrani, der die Nasta'alir-Schönschrift erfunden hat, wurde hier ein Denkmal errichtet. Zudem trifft man hier auf Schlösser und Zitadellen, Imam Sadeh-Grabstätten, Bäder und Wassermühlen. Die zahlreichen Gipfel und die Anhöhen um Tal-Iran herum sind die eigentlichen Attraktionen der Region. Die Bergkette Tal-Iran zweigt sich von der Alborz-Hauptgebirgskette an. Sie ist etwa 90 Kilometer lang und 5 bis 25 Kilometer breit. Der bekannteste Gipfel ist der Shah Alborz, der große Alborz mit 4200 Meter vom Meeresspiegel. Auf dem nördlichen Hang befinden sich 8 kleine und prächtige Gletscher. Die Pflanzenwelt, die klaren Wasserquellen und die zahlreichen Wasserfälle bieten ein unvergessliches Schauspiel. Der Gipfel ist zudem ein Segen für Viehhalter und für das Wildlife in der Region. Dutzende weitere Gipfel sind hier zu bestaunen. Der Niederschlag ist hoch und von den vielen Quellen und Flüssen entspringen zahlreiche Wasserfälle. Im Winter ist es ein prächtiges Bild, die vereisten Wasserfälle aus der Nähe betrachten zu können. Die Gebirgsregion Tal-Iran in der Provinz Alborz zählt unter anderem auch wegen der zahlreichen Höhlen, des Mineralwassers, der natürlichen Gletscher und schönen Wasserfälle, der See, des Wildlebens, der grünen Felder und ertragreichen Obstgärten zu den schönsten Erholungsorten der Provinz in der Nähe der Hauptstadt. Neben den natürlichen Eigenschaften ist es auch die Geschichte dieser Region, die große und schicksalsbestimmende Persönlichkeiten hervorbrachte. Die Zitadellen in der Region zeugen von einstiger Größe und Macht. In den Gebirgsregionen sind die Spuren der Buyid-Dynastie, Mardavich Siari, Hassan Sabah und der Alawiden von Tabaristan zu sehen. All diese Menschen haben sich für ihr Land und Herrschaftsgebiet eingesetzt und Festungen errichtet. Die Maimundej-Zitadelle wurde während der Herrschaft der Ismailiten im Tal-Iran-Gebirge gebaut, wahrscheinlich von Hassan Sabah, etwa Anfang des 6. Jahrhunderts im Mondkalender. Die Festung gehört zu den wichtigsten ihresgleichen. Beim Angriff des Mongolen Holokuchan gegen Alamut und Tal-Iran wurde sie zerstört und geplündert. Heute sind nur die Ruinen übrig. Die Festung Arjain befindet sich im Zentrum von Tal-Iran auf dem Tal-Iran-Gebirge. Dort waren einst 1100 Kämpfer untergebracht. Die Festung hatte 8 Wachtürme, die Anlage selbst war 50 Meter über dem Boden gebaut. In der Nähe dieser Festung ereigneten sich 2 große Kriege. Zunächst zwischen den Seldschuken und Anhängern von Hassan Sabah und zwischen Holokuchan und Wächtern der Zitadelle. Die Festung wurde schließlich von dem Mongolen Holoku Khan zerstört. In der Nähe der Dörfer Dehdar und Katedeh befindet sich die Qal-e-Dukhtar-Zitadelle. Sie war für die Sicherheit von Obertoleran zuständig. Diese kleine Festung ist samt ihren Wachtürmen und Wällen fast komplett erhalten geblieben. Sie weist auf die strategische Lage dieser Region hin. Die Kay-Robot-Festung befindet sich ebenfalls in Mitteltoleran. Sie ist berühmt und schön und auf einem hohen Felsen errichtet worden. Man gelangt über ein Treppengelände aus der westlichen Flanke in das Innere dieser Festung. Die Region Nazarabad in der Provinz Alborz verfügt über ein sehr günstiges Klima und daher wird sie seit Jahrtausenden von Menschen als Wohnort ausgesucht. Die prähistorischen Hügel in der Region zeigen, dass sie zu den wichtigsten Zivilisationszentren Irans gehört. Das gibt uns Anlass, die Region genauer zu beschreiben. Der historische Usbekenhügel liegt 73 Kilometer von Teheran entfernt im Dorf Usbeki. Forschungsarbeiten haben aus 6000 Jahren vor unserer Zeitrechnung Kulturgüter hervorgebracht, etwa von der ersten Hälfte des 7. Jahrtausends bis zur ersten Hälfte des 1. Jahrtausends vor Christus, die Zeit der Meder. Das Gelände ist 100 Hektar groß und umfasst 10 wertvolle Hügel. Zwischen 1998 und 2005 wurden 6 der Hügel von iranischen Archäologen durchforscht. Es kamen die ältesten Lehmziegel der Welt von Menschenhand gebaut zutage mit 9000 Jahren Geschichte. Ein Ziegel wird in den Vereinten Nationen aufbewahrt. Die Bewohner hatten Zement erfunden und es wurden Dokumente gefunden, die den Handel der Usbeki-Einwohner mit dem antiken Susa Mitte des 4. Jahrtausends vor Christi belegen. Zudem kamen die ersten arischen Gebäude, medischen Städte und Festungen und die ersten medische Steinskulptur zutage. Sie alle gelten als Meisterwerke antiker Zeit. Der 26 Meter hohe Usbeki-Hügel weist heute die Ruinen einer Meder-Zitadelle auf. Dazu müssen wir zunächst einige Stufen hinauf erklimmen. Die Festung auf dem Hügel ist 900 Quadratmeter groß. Das Gelände ist zu 4/5 erforscht worden. Die Festung stammt aus der Zeit der Meder. Konferenzsaal, Empfangshalle, Gebetsräume, Wachräume und Abstellräume sowie andere Teile wurden dort ausgemacht. Der Usbeki-Hügel birgt Bauteile von 3 Festungen aus verschiedenen Zeiten in sich. Die älteste ist 2250 Quadratmeter groß gewesen. Die Wälle waren 7 Meter dick. 50 Meter westlich des Hügels haben Archäologen auf dem Maral-Hügel Anzeichen einer prähistorischen Dorfes so gegen Ende des 6. und Beginn des 5. Jahrtausends vor Christi gefunden. Das Gelände ist 500 Quadratmeter groß. Zahlreiche Tongegenstände kamen zutage, die wegen der besonderen Tonfarbe als Pflaumentongefäße bekannt wurden. 250 Meter westlich des Usbeki-Hügels befindet sich der Dushan-Hügel. Hier hat man 3 Architekturepochen aus der Eisenzeit erkundet. Das älteste Werk wurde 700 Meter vom Usbeki-Hügel entfernt auf dem Jan-Hügel gefunden. Für die Weltkultur ist der Jan-Hügel eines der wichtigsten Fundorte. Iranische Archäologen haben Reste aus 5 Perioden der Ziegelarchitektur aus den 7. und 8. Jahrtausenden vor Christus gefunden. Die Lehmziegel aus allen Perioden sind von der Hand gemacht und zählen zu den ältesten Lehmziegeln der Welt. Thank you. Das Usbeki-Gelände ist ein Weltkulturerbe. Nur vor Ort kann man die Geschichte, die in ihr verborgen liegt, fühlen. Das ist nun unser Stichwort, um die Sendung heute zu beenden. Bis nächste Woche.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ehsane Fadoi mit dem Titel Delbastegi Ha, das heißt Zuneigungen.
Sereşke değildir ama onlar Zekotra mıydır ama onlar Zeçeşmeden ben aşkı Beren çekildir ama onlar Ve berge boğze baran der Ebre değildir ama onlar دریای خروشان خاطری آشفت تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر غم دل بستگی ها را به غم دل بسته می دانم دلا شکستگی ها را دل شکسته می دانم کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه مه من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر نه به جا شوق دویدن نه به جان تا برسیدن نرسیدن به امیدی نه امیدی برسیدن موسیقی
غم دل بستگی ها را به من دل بست می داند دل شکستگی ها را دل شکست می داند کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه مه من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Wie wir beim letzten Mal sagten, weist Imam Sajjad alaihi salam darauf hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und es zugunsten des Menschen ist, diese Rechte zu beachten. Zum Beispiel sagt Imam Sajjad alaihi salam über das Recht der Zunge: Das Recht deiner Zunge gegenüber dir besteht darin, dass du sie vom Hässlichen zurückhältst, ihr gutes und nützliches Reden angewöhnst und sie zwingst, höflich und schön zu sprechen. Du sollst sie an überflüssigen und sinnlosen Gerede hindern, damit sie das Schweigen bewahrt, es sei denn, dass es notwendig wird, dass sie spricht und es für diese und jene Welt ein Vorteil ist, dass sie etwas sagt. Die Zunge ist eine Muskelmasse im Mund des Menschen, mit der er schmecken und sprechen kann. Mit diesem empfindlichen Organ kann der Mensch Süße von Bitteren und Saures von salzigen Speisen unterscheiden. Aber Imam Sajjad streicht von den verschiedenen Funktionen der Zunge die Funktion des Sprechens heraus. Denn die Zunge hat eine große Bedeutung für die Übertragung von Sinnbegriffen, für Lehre und Erziehung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung. Der Mensch erhält durch das Gespräch, durch Frage und Antwort die notwendigen Informationen über Angelegenheiten und kann auf diese Weise seinen Geist vertiefen. In Wahrheit sind Hirn und Denken des Menschen eine Schatztruhe und die Zunge der Schlüssel dazu. Die sprechende Zunge verrät den wahren Rang eines Menschen und deshalb hat Imam Ali alaihi salam dieses Teil des Körpers als großes Zeichen Gottes bezeichnet und als Maßstab zur Bewertung der Persönlichkeit eines Menschen. Er sagt, der Charakter eines Menschen liegt unter seiner Zunge. Der iranische Dichter Saadi sagt in einem Reim: Was ist die Zunge im Mund des Weisen? Sie ist der Schlüssel zur Schatztruhe des Meisters. Doch solange diese Truhe verschlossen bleibt, weiß niemand, dass er hier jemanden vor sich hat, der keinen Trödel, sondern Perlen anzubieten hat. Der Heilige Koran spricht unmittelbar nach dem Hinweis auf die Erschaffung des Menschen von der Wichtigkeit des gesprochenen Wortes. Gott hat uns reich beschenkt, als er uns fähig machte, zu sprechen. In den ersten Versen der Sure Rahman, Sure 55, heißt es: Der barmherzige Gott hat den Koran gelehrt und den Menschen erschaffen und ihn gelehrt, etwas darzulegen. Der Koran deutet darauf hin, dass die Art und Weise, wie ein Mensch von seiner Sprechfähigkeit und damit von seiner Zunge Gebrauch macht, Hinweise auf sein Wesen liefert. Wir erfahren in der Sure 12, dass Josef nicht über die Annäherungsversuche der Zulecha, der Gemahlin des ägyptischen Herrschers, spricht und darüber schweigt. Josef wird unter Verdacht des Ehebruches ins Gefängnis geworfen. Aber später stellt sich heraus, dass nicht er, sondern Zulecha einen Ehebruch hat begehen wollen. Sein Anstand und Schweigen werden belohnt. Der König vertraut ihm und verleiht ihm einen hohen Posten.
Während es manchmal angebracht ist zu schweigen, wird in anderen Situationen das Sprechen empfohlen. In einem Prophetenwort heißt es: Sprecht, damit man euch kennt. Außerdem fordert der geehrte Prophet des Islams, der Anweisung Gottes im Koran folgend, die Menschen auf, freundlich und höflich miteinander zu sprechen und geeignete und schöne Wörter zu benutzen. Ein wichtiger Punkt hinsichtlich Zunge und Sprache ist die Art zu sprechen und die richtige Benutzung dieses Sprechorgans. Durch Benutzung geeigneter Worte kann dieses kleine Organ im Mund uns zum Glück verhelfen und durch unpassende Worte umgekehrt uns Schande bereiten. Als Luqman der Weise noch als Leibeigener diente, befahl sein Herr: Bring mir das beste Stück vom Schaf. Luqman brachte Herz und Zunge. Am nächsten Tag wollte sein Herr das schlechteste Stück vom Schaf haben. Wieder brachte Luqman ihm Herz und Zunge. Da fragte ihn sein Herr: Warum hast du mir gestern und heute beides Mal Herz und Zunge gebracht? Wie können diese zugleich die besten und schlechtesten Teile eines Körpers sein? Luqman antwortete: Wenn Herz und Zunge rein sind, so sind sie das Allerbeste, und wenn sie besudelt und unrein sein, das Allerschlechteste. Durch die Zunge kann Schlechtes und Gutes verbreitet werden. Wenn jemand gut und freundlich zu reden versteht, zeigt dies sein Niveau, und wenn er übel redet und schimpft, ebenso. Imam Sajjad gibt im Umgang mit der Zunge und Beachtung ihrer Rechte folgenden guten Rat: Der Mensch soll die Würde der Zunge bewahren und sie nicht im unangebrachten Worten und Schimpfwörtern verschmutzen. In den Überlieferungen heißt es: Einmal kam ein Schwein in die Nähe des Propheten Jesus. Jesus sagte zu dem Tier: Geh in Frieden deiner Wege. Da wunderten sich seine Begleiter und meinten: O Jesus, ihr sprecht zu einem Tier wie ein Schwein auf diese Weise? Jesus aber antwortete: Ich mag kein unschönes Wort über meine Zunge kommen lassen. Ein angemessenes gutes Wort bringt Segen und hat große Wirkung auf das Leben eines Menschen. Imam Sajjad sagt nämlich über die Wirkung einer Sprechweise: Eine schöne Sprechweise lässt Besitz und Reichtum wachsen, steigert den täglichen Unterhalt und verschiebt den Tod. Dank ihr wird der Mensch von seiner Familie geliebt und dank ihr wird er ins Paradies einkehren. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.